Letzten Sonntag haben wir ausgehend von diesem Markus-Text, von der Endzeitlehre, haben wir uns über Pfingsten Gedanken gemacht und über Pfingsten nachgedacht. Was hat die Endzeitlehre Jesu mit Pfingsten zu tun? Und wir haben gesehen, dass der Kontext oder das, was die Endzeitlehre ausgelöst hat, war die Bewunderung eines verfluchten Ortes. Jesus verlässt den Tempel, somit verlässt die Herrlichkeit Gottes das irdische Haus, den irdischen Ort, über den der Name Gottes ausgerufen war. Und ab diesem Moment ist dieser Ort verflucht und ist dieser Ort der Anbetung verworfen. Pfingsten ist dagegen der Einzug der Herrlichkeit Gottes in ein neues Haus. Nicht mehr in ein irdisches Haus, sondern in ein himmlisches Haus, in ein geistliches Haus. Und da wohnt nun die Herrlichkeit Gottes. Und dieses himmlische Haus ist nicht geringer als die Gemeinde. Es ist der Leib Christi und da zieht die Herrlichkeit Gottes ein. Gott weiht dieses neue Gebäude, diesen neuen Ort der Anbetung aus. Weiht diesen neuen Ort der Anbetung ein. Das ist Pfingsten. Pfingsten ist der Beginn des Baues einer neuen Stadt, eines neuen Tempels auf einem neuen Berg, auf dem wahren Berg Zion. Ich habe euch da ein bisschen mit hineingenommen in Hesekiel, wo der Prophet diesen Beginn dieses Baus auf diesem Berg Zion gesehen hat und diese umspannt bis zu dem Zeitpunkt, wenn auf diesem Berg dieses Haus fertig gebaut ist und vom Himmel herabkommt als das neue Gebäude, als die neue Stadt, ja, als die neue Schöpfung, in der die Herrlichkeit Gottes unter seinem Volk wohnt. Ich möchte euch an zwei Dinge nur kurz erinnern, und zwar Folgendes, dass das etwas ist, was Jesus verheißen hat, als er der Frau am Jakobsbrunnen, der Samariterin, gesagt hat, dass ab jetzt schon die Zeit da ist, ab dem Zeitpunkt der Erlösung in Jesus Christus, die Anbetung nicht an einen Ort geknüpft ist, an einen irdischen Ort, nicht an einen irdischen Berg geknüpft ist, weder in Samaria und auch nicht in Jerusalem. Jesus hat das ausdrücklich gesagt, dass der Vater nicht mehr auf diesen Bergen angebetet wird. Ich denke, es ist eine sehr klare Aussage, dass weder in Jerusalem noch in Samaria, sondern dieser Ort ist ein geistlicher Ort, im Geist und in der Wahrheit soll das sein. Und das ist die Erfüllung. Das, was Jesus da verheißen hat, beginnt mit Pfingsten, dieser neue Ort der wahren Anbetung. Und zu diesem neuen Ort sammelt Gott von der ganzen Welt wahre Anbeter. Aus der ganzen Welt werden hineingebracht, geholt und zu diesem Berg gebracht, zu dem Berg Zion, zu dem geistlichen Berg Zion. Ich möchte euch eine Stelle da vorlesen, und zwar Hebräer Kapitel 12, die uns das einfach nochmal zusammenfasst. Ich liebe diese Stelle. Es ist eine wunderbare Stelle, die das gut zusammenfasst, was eigentlich das bedeutet. Hebräer Kapitel 12, ich lese ab Vers 18. Denn ihr seid nicht gekommen zu etwas, was betastet werden konnte. Damit sagt der Hebräerbriefschreiber, wir kommen nicht zu etwas, was von dieser Schöpfung ist. Das ist was, was man betasten kann, was man spüren kann. Ihr seid nicht gekommen zu einem Berg, den man betasten kann, wenn ich das so zusammenfassen darf. Dann sagt er Folgendes, zu was sind wir aber gekommen? Vers 22. Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion. Und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmel angeschrieben sind. Und zu Gott, dem Richter aller und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung. Das ist der neue Bund und das ist das neue Haus, das ist der neue Berg. Und die Verheißung ist, zu diesem Berg sind wir gekommen. Schaut mal, heißt nicht, werden wir kommen. Hier heißt es, wir sind schon gekommen. Wir haben Anteil an diesem Berg. Das heißt, die Gemeinde wird auf diesem himmlischen Berg gebaut. Und was für eine herrliche Verheißung. Und darum sagt auch der Hebräerbriefschreiber, dass wir das, was der Geist uns dadurch zu sagen hat, bitte nicht verwerfen sollen. Schaut mal Vers 25. Seht zu, dass ihr nicht den abweist, der da redet. Lehnt das nicht ab. Verwerft bitte nicht das, wer da redet. Der Geist bezeugt dass uns, dass es die Wahrheit ist und wir dürfen dieses reden. Wir dürfen unsere Ohren, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht gegenüber dieser Wahrheit. Und das ist eine herrliche Botschaft. So, das sind diese Dinge, die wir haben. Ich lese noch ein bisschen weiter. Denn wenn jene nicht erkannten, die den abwiesen, der auf Erden die göttliche Weisung gab, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmel her redet. Dessen Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Nachdem wir begriffen haben, um was für ein Reich es geht, was wir empfangen, zu was für einem Berg wir gehören, auf welchem Berg findet wirklich jetzt die wahre Anbetung statt, von woher redet Gott zu uns, so richten wir uns darauf aus. Und die Endzeitlehre Jesu ist eine gute Gelegenheit, das zu tun. Und wir wollen heute, nachdem wir eben diesen Zusammenhang von der Endzeitlehre Jesu, Jesus verlässt das irdische Haus, die Herrlichkeit Gottes verlässt das irdische Haus und Pfingsten, die Herrlichkeit Gottes zieht in das neue Haus hinein, wollen wir wieder uns zuwenden zu Kapitel 13, zu den Versen, denen ich euch gerade bewusst am Stück gelesen habe. Und ich möchte euch da weiter jetzt hineinnehmen. Wir gehen jetzt weiter in dieser Endzeitlehre. Liebe Geschwister, es ist so wichtig und ich will an dieser Stelle das wirklich deutlich sagen, deutlich betonen und euch das einschärfen. Wenn wir jetzt das lesen und das durcharbeiten in unseren Predigten, dann gucken wir uns an die Lehre Jesu von den letzten Dingen. Wir beschäftigen uns mit dem Text, mit den Aussagen Jesu, was er sagt, was am Ende der Zeit alles passieren soll. Das heißt, viele Männer und Frauen auch haben viel darüber geredet, was am Ende der Zeit passieren wird. Viele haben gepredigt und viele haben Bücher geschrieben, tonnenweise. Es gibt sehr, sehr, sehr viel, was über die Endzeit gesagt und was über die Endzeit geschrieben worden ist. Es wurden viele Debatten geführt und viele Diskussionen geführt, was ist die richtige Position, was die Endzeit betrifft. So viele, dass ganz viele Christen wiederum sagen, wer bin ich, dass ich das prüfen kann, unterscheiden kann, was ist schon richtig und wer hat da überhaupt recht und nicht wenige sich überhaupt nicht mehr mit diesem Thema beschäftigen wollen, weil sie schon von der Fülle erschlagen sind und nicht in der Lage sind, das zu prüfen. Wer hat recht, welche Position ist richtig, denn die Dispensationalisten, ich kann nicht mehr aussprechen, das ist ein Begriff, den wenige aussprechen können, vielleicht nicht ohne Grund. Der zweite, ob das die Arminianisten sind, Prämillennialisten, Postmillennialisten, es gibt so viele Titel und so viele Namen, so viele Positionen und so viele Standpunkte über die Frage der Endzeit. Was ist die richtige Position? Ich glaube, ich bin davon überzeugt, es ist ein guter Zeitpunkt, wirklich ein guter Zeitpunkt, wenn wir hier Markus 13 sind, uns Zeit zu nehmen und im Lichte der Lehre Jesu mal das zu hinterfragen. Es ist eine gute Gelegenheit, all die Positionen, all die Meinungen, all die Standpunkte, all unsere Überzeugungen und unseren Glauben bezüglich dessen, was am Ende der Zeit passieren soll und passieren wird, dass wir das im Lichte der Lehre Jesu mal prüfen. Dass wir uns wirklich fragen, ist das, was wir glauben, und ich will das für jeden persönlich, ist das, was ich glaube, ist das biblisch? Ist das, was ich glaube, wirklich schriftgemäß? Ist das, was ich glaube, Jesusgemäß? Also ist das in der Übereinstimmung mit dem, was Jesus über diese Dinge sagte? Was glaube ich? Und was hat Jesus gesagt? Hat Jesus das gesagt, was ich glaube, ja oder nein? Das ist für mich eine gute Gelegenheit, ganz ehrlich, nicht die anderen, sich selbst zu prüfen, ob meine Vorstellung von den letzten Dingen mit dem übereinstimmt, was mein Herr Jesus Christus, den wir loben, den wir verherrlichen, den wir bekennen, ob das in Übereinstimmung mit dem ist, was er gelehrt und was er gesagt hatte. Ab Vers 5 haben wir eine der intensivsten Lehren Jesu über die Endzeit. Ab Vers 5 haben wir in gewisser Weise eine der umfassendsten überhaupt Predigten Jesu, die am Stück überliefert worden im Markus-Evangelium und in anderen Evangelien auch. Das heißt, die Endzeitlehre wird uns am Stück in gewisser Weise bei Markus auch zwar zusammengefasst, aber es gibt keine andere Lehre, die uns so am Stück überliefert wird. Jesus hat viel gelehrt, so viel gelehrt, dass es Tage gedauert hat. Aber selbst die Bergpredigt umfasst nicht so viel. Also wir haben eine Endzeitlehre, die vom Inhalt, in Bezug einer bestimmten Lehre, so einen Umfang haben wir hier. Markus überliefert uns sehr viel, was Jesus darüber gesagt hat. Wenn wir das zusammennehmen mit Matthäus-Evangelium und Lukas-Evangelium, so haben wir wirklich einiges, was wir darüber lernen können, was Jesus über die Endzeit wirklich gesagt hatte. Und darum, und es ist wichtig, und wir sind gut beraten, darauf zu achten, dass wir das aus dem Text rausnehmen, was hat er gesagt, und darüber nachdenken, mit der Schrift prüfen und nicht in der Gefahr erliegen, und das ist sehr leicht, und ich will das nicht nur anderen sagen, sondern mir selbst, es ist sehr leicht, und Dinge hineinzulegen. Das heißt, unser Verständnis, unser Glaube, ob wir es wollen oder nicht, zu sagen, wo finde ich das da? Kann das das sein? Ich glaube, es passiert das und das. Wo finde ich das bei der Lehre Jesu? Das ist die Gefahr. Wir suchen nicht, hat Jesus das gesagt, was ich glaube? Sondern wir lesen und sagen, was hat Jesus gesagt? Und ist das, was steht das in Übereinstimmung mit dem, was ich glaube? Das ist der Weg, den wir versuchen, den ich auch mit euch versuche zu gehen. Und wie gesagt, ich glaube, es ist eine gute Gelegenheit, es zu prüfen. Denn Jesus umspannt einen Zeitraum in dieser Lehre von der Himmelfahrt bis zu dem Zeitpunkt seiner Wiederkunft, bis zu der Aufrichtung des neuen Zeitalters, bis zu der Vollendung aller Dinge. Das haben doch die Jünger gefragt und ich habe euch versucht, das zu zeigen, als sie gesagt haben, wann wird das sein? Und was ist die Vollendung des Zeitalters? Also die Fragen, wann kommt das Ende? Und somit, wann beginnt die neue Schöpfung? Wann ist das Alte vorbei? Wann beginnt das Neue? Wann ist das Ende? Das wollen Sie wissen. So, was wir hier haben in dieser Entfaltung, ist wirklich ein Zeitraum von der Himmelfahrt bis zu seiner Wiederkunft in dieser Lehre. Und Jesus hatte einiges zu sagen. Also wir bekommen da einige Informationen. Und deswegen ist meine Frage, finden wir das, was so viele Endzeitpropheten, und ich will sie bewusst so nennen, ob in Wort oder in Schrift, finden wir das, was so viele Endzeitpropheten über die Endzeit prophezeit haben? Steht das im Einklang mit dem, was Jesus gelehrt hat? Ich gebe euch ein paar Beispiele, die wir prüfen müssen. Finden wir in diesem Abschnitt etwas von der sogenannten 70. Jahrwoche? Lehrt Jesus in dieser Endzeitlehre, in der Entfaltung der Himmelfahrt bis zu seiner Wiederkunft, dass es noch eine 70. Jahrwoche aussteht, in der letztendlich all die Katastrophen und die Endzeitszenarien sich verwirklichen werden? All das Grauenvolle, dass die Menschheit und die Christen erwartet, dass in dieser 70. Jahrwoche sich ergießen wird über diese Welt. Lehrt Jesus das, dass das in der 70. Jahrwoche passiert wird, am Ende der Zeit? Lehrt er, dass diese Jahrwoche, die 70. Jahrwoche, 7 Jahre dauern wird? Lehrt er, dass diese 7 Jahre man in 3,5 und 3,5 Jahre aufteilen muss? 3,5 Jahre des Friedens und eines Schließen eines Bundes und dann Brechen des Bundes und dann eine der schlimmsten Verfolgung der Welt und der Menschheitsgeschichte der Juden wie der Christen. Lehrt Jesus, dass in dieser 70. Jahrwoche am Ende der Zeit ein Antichrist aufstehen wird? Ein Bösewicht, einer der schlimmsten, eine Inkarnation Satans, der die ganze Menschheit zuerst verführen und dann die ganze Menschheit vernichten bzw. verfolgen wird. Lehrt Jesus das in diesem Text? Nur nebenbei und an dieser Stelle möchte ich schon sagen, wenn das so wäre, was hat Jesus über die Zeitpunkte gelehrt? Was hat Jesus gesagt? Können wir die Zeitpunkte wissen? Aber spätestens doch ab dem Moment, wo ein Antichrist kommen würde, dann müssten wir anfangen, könnten wir einfach zählen, richtig? Und zwar wie viel? 7 Jahre. Und wir können sogar 3,5 und 3,5. Und spätestens nach den 7 Jahren, alle wissen, was passiert dann? Wer würde dann kommen? Dann würde ja Jesus kommen. Also man könnte ab diesem Moment die Zeiten wissen. Was hat Jesus aber über die Zeitpunkte gesagt? Niemand weiß es, man kann es nicht wissen. Aber die lehrt Jesus, dass die Gemeinde das gar nicht erleben muss. Hat Jesus gesagt, nein, diese Zeit der 7 Jahre der Trübsalzeit wird die Gemeinde gar nicht erleben, weil sie entrückt werden wird. Lehrt Jesus in seiner Endzeitlehre, dass er geheim kommen wird für die Gemeinde. Dass er geheim kommen wird und die Gemeinde unsichtbar entrückt wird und der Rest der Welt bleibt hier. Und 7 Jahre wird dann die Gemeinde bei Jesus in den Wolken sein, bis er dann sichtbar auf diese Welt kommen wird. Beim zweiten Mal das zweite Mal kommen wird. Lehrt Jesus, dass er 2-mal kommen wird für diese Welt? Lehrt Jesus, dass dem danach eine glorreiche Zeit anbrechen wird? Eine glorreiche Zeit von buchstäblich 1000 Jahren auf dieser Erde, indem er mit den verklärten Menschen, das heißt mit den wiedergeborenen Menschen, die einen neuen Leib haben, einen Wiederauferstehungsleib haben, dass er auf der Erde mit ihnen sichtbar herrschen wird. Und zugleich wird es Menschen geben, die keinen verklärten Leib haben, weil die erst in der Zeit sich ja bekehren. Lehrt Jesus, dass dann eine Zeit der Bekehrung folgen wird. Und zugleich aber Menschen noch sterben, obwohl es die Auferstehung schon gab, müssen noch aber viele sterben. Was lehrt Jesus das in seiner Endzeitlehre? Ich habe euch nur ein paar Skizzen, nur ein paar Dinge, die, liebe Geschwister, ganz viel und ganz geläufig in den vielen, vielen Gedankengebäude der Christen sind, die davon überzeugt sind, das ist, was die Endzeitlehre betrifft. Und ich stelle euch nochmal die Frage, ist das, was Jesus gelehrt hat? Hat Jesus da gelehrt? Ich will es noch anders sagen. Wäre das nicht die perfekte Gelegenheit, darüber etwas zu sagen? Als Jesus diese Endzeitlehre, als sie fragen, was sind die Zeichen und wann wird das sein? Und Jesus beginnt, wäre das nicht perfekte Gelegenheit zu sagen, genau das alles. Das heißt, wenn das wahr ist, dann müssen wir das in unserem Text hier finden. Zumindest ansatzweise. Und nicht hinein, sondern wirklich herauslesen können. Das müsste da sein. Und das ist meine Herausforderung, die möchte ich auch euch stellen, sich selbst und diese Standpunkte und diese Überzeugungen von der Schrift zu prüfen. Deckt es sich mit dem, was Jesus gesagt hat, ja oder nein? Und das muss es leisten. Und da müssen wir uns demütigen. Glaubt mir, das braucht viel Demut. Sich da einzugestehen und zu sagen, okay, Herr Jesus, du darfst mir sagen, denn er ist der wahre Prophet. Er ist der Sohn Gottes. Er ist es der die Wahrheit uns offenbart und uns das Zukünftige verkündigt. Denn er hat gesagt, ich sende meinen Geist zu euch, der Geist der Wahrheit. Der wird euch alles lehren und das Kommende verkündigen. Er wird von mir nehmen und euch verkündigen. Das heißt, der Geist wird nur das sagen über die Zukunft, was Jesus über die Zukunft zu sagen hat. Also wir tun gut daran, nicht irgendein Endzeitpropheten zu glauben, sondern Jesus zu glauben, was Jesus eigentlich sagt. Wenn Jesus das sagt, dann tun wir gut daran, das zu glauben. Wenn Jesus das lehrt, dann ja. Wenn nicht, dann müssen wir ihm folgen. Ihm folgen, ihm glauben, ihm vertrauen, an seinem Wort festhalten, sein Wort bewahren. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Also ich möchte euch da mit dieser Herausforderung ja hineinnehmen in den nächsten Text. Bevor wir uns da durch die Verse durcharbeiten und ich möchte heute mit euch die Verse 5 und 6 anschauen, möchte ich euch einen kurzen Überblick über diese ganze Endzeitlehre geben. Darum habe ich es auch am Stück vorgelesen, dass ihr es schon mal im Ohr habt, damit wir das, ja, wenigstens wir einen roten Faden sehen können, wo gehen wir durch? Was hat Jesus eigentlich gesagt? Die ersten vier Verse, da habe ich euch schon hineingenommen, darüber haben wir schon nachgedacht, sind die Einführung in die Endzeitlehre. Und sie geben uns, wie gesagt, den sogenannten Kontext. Die sagen uns, was hat es ausgelöst, dass Jesus jetzt diese Lehre lehrt? Und was war der Auslöser? Es war die Bewunderung des Tempels, eines verfluchten Ortes, eines irdischen Tempels. Und Jesus prophezeit, liebe Geschwister, wichtig, er prophezeit nämlich die Zerstörung. Wichtig für uns, warum? Weil, was sagt die Schrift, was sagt Gott? Wer ist ein wahrer Prophet? Auf wen muss man hören? Ein Prophet, der etwas sagt und das trifft ein, der ist ein wahrer Prophet von Gott. Ein Prophet, der etwas prophezeit, es trifft nicht ein, ist keiner. Das heißt, allein das erweist Jesus Christus als einen wahren Propheten Gottes. Den Propheten schlechthin, der in die Welt kommen sollte. Auf ihn sollt ihr hören, sagt Mose. Ein Propheten wie mich wird der Gott auch von euren Brüdern auferstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Dann sagen sie, ja, woran sollen wir denn erkennen, dass es der wahre Prophet ist und kein falscher? Dann sagt Gott, wenn er etwas sagt und es trifft ein, das ist er. Jesus prophezeit etwas in die Zukunft hinein. Er prophezeit den Lauf der Geschichte und wir können, und das ist, was ich leisten möchte, ich möchte euch zeigen, dass diese Dinge eintreffen. Und damit erweist sich Jesus als der Wahrhaftige, dass er vertrauenswürdig ist und wir ihm glauben können. Und im Gegensatz gibt es ganz viele Propheten, die in die Welt hinausgehen, die prophezeien auch viel über die Zukunft. Aber wir können es prüfen. Und die Geschichte offenbart nämlich das als was? Es trifft nicht ein. Und wir können sagen, das sind nicht die wahren Propheten. Dass wir unser ganzes Vertrauen auf Jesus setzen und auf das, was er gesagt hat und nicht auf irgendwelche anderen Endzeitpropheten. Das muss die Predigt leisten oder das will ich, dass sie leisten. Also Jesus prophezeit die Zerstörung. Das löst natürlich ein Interesse bei den Jüngern aus. Sie wollen wissen, wann. Wann soll es sein? Die wollen die Frage nach der Zeit und dann die Frage nach den Zeichen. Und Jesus lehrt sie und sagt, Zeitpunkte kriegt ihr keine Info von mir. Aber Zeichen, ich gebe euch ein paar. Und das ist die Endzeitlehre. Jesus sagt, ich möchte euch zeigen, was die Zeichen der Zeit sind. Jesus zeigt die Zeichen der Zeit. Die Zeichen, an denen man die Zeit deuten kann. Nicht berechnen, aber sagen kann, in welcher Zeit leben wir. Und Jesus gibt ihnen. Und so teilt Markus diese große Predigt in drei Teile ein. Es gibt drei Teile in dieser Endzeitlehre. Der erste Teil sind die Verse 5 bis 23. Und zwar sind das die Zeichen der Zeit. Markus, ich hoffe, ihr habt es noch im Ohr oder ihr habt es gelernt oder habt es gesehen und ich hoffe, ich konnte euch davon überzeugen, dass Markus aus der Fülle des Materials immer, Dinge herausgenommen hat. Und als er dann das herausgenommen hat, hat er es immer so angeordnet, dass es immer auf zwei oder drei Zeugen geschah. Er bringt immer zwei oder drei Lehren Jesu, dann bringt er zwei oder drei Heilungen, dann bringt er zwei oder drei Gespräche. Immer so im Dreierrhythmus. Und warum? Einfach als Beleg. Und genauso aus der großen Fülle der Endzeitlehre hat er sie in gewisser Weise zusammengefasst. Und hat es in drei Teilen zusammengefasst, was für uns wichtig ist, dass wir wissen. Der erste Teil ist wie gesagt, die ersten Verse 5 bis 23. Und hier geht's um die Zeichen der Zeit. Es gibt drei Warnungen innerhalb dieser Verse. Also drei Teile und innerhalb dieser drei Teile wieder immer in dreier Schritten. Und deswegen habe ich so lange gerungen, wie ich diesen Predigtext predigen soll. Und ich versuche einfach diesen dreier Schritten immer zu folgen. Also es gibt als erstes drei Warnungen. Die erste Warnung ist die Warnung vor Verführung, gucken wir uns heute an, Verse 5 bis 8. Dann folgt die Warnung vor der Verfolgung, die Verse 9 bis 13. Dem folgt die Warnung von der Zerstörung, die Verse 14 bis 23. Jesus umschreibt zuerst mal die Bedrängnisse der Welt. Dann umschreibt er als nächstes die Bedrängnisse der Gemeinde und dann umschreibt er die Bedrängnisse Israels oder Jerusalems. Das ist der erste Abschnitt, der erste Teil. Und er beginnt immer von Anfang und geht bis zum Ende. Oder er beginnt bei der Zerstörung und geht bis zum Ende. Dem folgt der zweite Teil und der ist zwar knapp, aber der hat es in sich, weil er beschreibt nicht nur die Zeichen der Zeit, sondern er beschreibt die Zeichen der Wiederkunft. Welche Zeichen folgen der Wiederkunft? Wann wissen wir, dass Jesus kommt. Und da beschreibt er die Zeichen der Wiederkunft. Das sind die Verse 24 bis 27. Verse 24 bis 27. Er redet ebenfalls in drei Schritten. Er sagt zuerst Zerstörung der ersten Schöpfung. Dann sagt er, redet er von einem sichtbaren Zeichen der Wolken. Und dann redet er von der Versammlung der Erwählten. Wieder drei Aspekte greift er auf. Und als letztes, der dritte Teil der Endzeitlehre, es ist das Deuten der Zeichen. Ich wiederhole nochmal, die Zeichen der Zeit ist der erste Abschnitt. Der zweite Abschnitt ist sind die Zeichen der Wiederkunft. Und der dritte Abschnitt ist das Deuten der Zeichen. Und er gibt uns Gleichnisse. Er lehrt ein Gleichnis vom Feigenbaum, dann sagt er, ihr könnt die Zeitpunkte nicht wissen, und dann sagt er ein Gleichnis von einem Knecht. Und das ist die Endzeitlehre. Ich hoffe, auf die Schnelle einfach mal den ersten groben Überblick euch zu geben. Es geht zusammenfassend um drei Teile in dieser Endzeitlehre, und in diesen drei Teilen beschreibt Jesus die Zeichen, wie man was die Zeichen sind und wie man sie mit ihnen umgeht. Also die Zeichen der Zeit, die Zeichen der Wiederkunft und das Deuten der Zeichen. So habe ich in drei Teilen versucht, diesen großen, sehr lehrhaltigen und sehr tiefen Abschnitt einzuteilen. Gehen wir in die heutige Predigt. Und ganz dem Markus-Beispiel folgen wieder euch drei Punkte. Ich gebe euch drei Punkte für die Gliederung der Predigt. Die Verse 5 bis 6 heute nur, bis 8 schaffe ich nicht, das wäre zu viel Inhalt. Aber die Verse 5 bis 6. Der erste Punkt ist die erste Warnung für die Wachsamkeit. Der zweite Punkt ist der Grund zu der Wachsamkeit. Und der dritte Punkt ist die Folgen der Unwachsamkeit. Ich lese nochmal den ersten Satz vor. Also Kapitel 13, Vers 5, wir steigen hinein. Jesus aber begann zu ihnen zu sprechen. Jesus aber begann mit ihnen zu sprechen. Ein sehr wichtiger und entscheidender Hinweis, der jetzt uns sagt, jetzt geht die Lehre los. Mit diesem Hinweis, dass Jesus jetzt begann zu sprechen, schaut auf die Zeitform. Markus schreibt nicht, und Jesus begann und sprach, wie immer wieder an anderen Stellen, und er sprach. Jetzt schreibt er, Jesus begann und mit ihnen zu sprechen. Das heißt, er deutet damit an, das ist jetzt ein Teil der Lehre. Ein Teil einer ganzen Lehre. Ich sage euch nicht alles, was Jesus gesagt hat. Ich gebe euch einen Auszug. Ich gebe euch drei wesentliche Merkmale dieser Endzeitlehre mit diesem Hinweis. Aber darüber hinaus, und was noch viel wichtiger ist, als dass wir wissen, dass es eine Zusammenfassung war, nur nebenbei, ich hoffe, ihr wisst es noch, die größere Zusammenfassung dieser Lehre finden wir in Matthäus 25. Das ist die ausführlichste. Aber der Hinweis, er begann, zu ihnen zu sprechen. Ich will auf euch etwas aufmerksam machen, und zwar das Betonen. Er begann, macht deutlich, was ist am Anfang wichtig. Jetzt Jesus begann, und schaut mal, was hat er als erstes gesagt? Als er diese Lehre, also über die Zeichen und die Zeitpunkte, über ihre Neugier, jetzt anfängt zu sprechen, als er über die Endzeit lehrt, was ist das Erste, das Jesus sagt? Was sagt er zu Beginn? Über was muss man sich zu Beginn Gedanken machen? Was steht zu Beginn? Und das ist jetzt wichtig. Darum will ich explizit heute die Verse 5 bis 6 mit euch anschauen, weil sie uns zeigen, was Jesus zu Beginn gleich gesagt hatte. Und schaut mal, was er gleich zu Beginn sagt. Seht zu, dass euch niemand verführe. Das steht am Anfang der Endzeitlehre Jesu. Das ist das Erste, das ist der Beginn der Unterweisung. Und das Erste, was Jesus sagt, ist: Passt auf, es ist eine Warnung. Und die erste Warnung ist die erste Warnung vor Verführung. Im Kontext der Endzeitlehre ist das Erste, was Jesus lehrt, ist: Passt auf die Verführer. Das heißt, es gibt so viele theologische Themen, die wir besprechen, behandeln. Es gibt auch viele theologische Themen, über die wir verschiedene Meinungen haben, wie wir sie zu deuten und zu leben. Manche haben große Auswirkungen, manche haben sehr große Auswirkungen für unser Glaubensleben. Manche würden wir sogar sagen, ja, sie sind nicht der Rede wert, dass wir uns so streiten. Aber es gibt kein Thema, das so viel Potenzial birgt wie die Endzeitlehre für Verführung. Es ist das Thema, das am meisten bekleidet und umkleidet ist mit dem Thema der Verführung. Das Thema der Verführung ist, ist ein Thema der Endzeit. Endzeit, das Thema ist ein Thema der Verführung. Und darum beginnt Jesus gleich zu Beginn und beginnt die Lehre so und sagt, schaut zu, dass euch niemand verführe. Über was verführen? Von was verführen? Von welcher Verführung spricht er? Schaut mal, wenn ihr mit mir ins Lukas-Evangelium geht, Kapitel 21, bekommen wir eine gute Antwort. Von welcher Verführung sprach er da? Lukas Kapitel 21, das ist der Parallelbericht zu der Endzeitlehre im Lukas-Evangelium. Kann man sich gut, also es ist gut, wenn wir es merken, Lukas 21, Matthäus 24, 25 und Markus 16, dann haben wir in den drei Evangelien die Endzeitlehre. Schaut mal Vers 7, ich steige ab Vers 7 ein, dann seht ihr, dass es der gleiche Zusammenhang ist. Sie fragten ihn aber und sagten, Lehrer, wann wird dies sein und was ist das Zeichen, wann dies geschehen soll? Er aber sprach, sieht zu, dass ihr nicht verführt werdet. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin's und die Zeit ist nahe gekommen. Ich bin's, die Zeit ist nahe gekommen. Was ist die Verführung? Vor was lehrt Jesus oder vor was für eine Verführung warnt er? Er warnt vor einer Verführung, die Zeit ist nahe. Interessant. Das heißt, das Ende ist da. Das Ende ist schon da. Jesus, als er seine Lehre beginnt, über die Zeitpunkte, das Erste, was ihnen sagt, lasst euch nicht verführen und glaubt nicht, dass das Ende jetzt schon da ist. Warum? Wo ist die Verführung? Warum ist das so wichtig? Weil als Jesus das lehrte, dass der Tempel zerstört wird, was dachten die Jünger sofort? Dann bricht das Reich Gottes jetzt an. Dann ist die neue Schöpfung jetzt gleich da. Und deswegen ihre Frage nach spätestens nach der Verstehung Jesu. Jesus, richtest du jetzt in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Sie haben ein Verständnis. Jesus hat gesagt, dieser Tempel, dieser Ort wird abgerissen werden. Und sie, für die ist klar, dann ist damit die Geschichte fertig. In dem Moment und zu dem Zeitpunkt, wo der Tempel nicht mehr da sein wird und das Gericht Gottes über Israel vollzogen wird, ist in ihrem Verständnis, dann ist das Ende da. Richtig? Und was will Jesus sagen? Lasst euch nicht verführen. Wenn der Tempel zerstört wird, dann ist das Ende noch lange nicht da. Das Ende ist noch nicht. Und wann wurde der Tempel zerstört? 70 nach Christus. Ist das etwas länger her? Versteht ihr, warum Jesus sagt, es werden viele kommen und sagen, jetzt ist das Ende, jetzt ist das Ende. Der Tempel ist zerstört. Und Jesus sagt, nein, 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 es ist erst der Anfang. Lasst euch nicht verführen. Über ein falsches Verständnis der Endzeit. Und so begann die ganze Endzeitlehre, die Endzeiterwartung von Anfang an mit einer Verführung, mit einem falschen Verständnis der Zeitpunkte und der Zeichen. Versteht ihr, warum Jesus jetzt die ganze Weltgeschichte entfaltet? Warum er die ganze Gemeindegeschichte entfaltet? Wo er sagt, Freunde, es ist noch nicht das Ende, es muss danach noch einiges passieren. Der Tempel wird zerstört werden, ja, aber das ist noch nicht das Ende. Da kommt noch einiges. Und darum beginnt er jetzt so eine gewaltige Lehre. Aber interessant, und das ist sehr wichtig, dass zu Beginn der Lehre, der Endzeitlehre, von Anfang an eine Verführung bezüglich der Zeitpunkte und des Kommens Jesu Christi war. Von Anfang an. Und das ist nicht, und das wird jetzt, liebe Freunde, das ist nicht erst etwas, was in der 70. Jahrwoche passiert. Es ist nicht etwas, was am Ende der Zeit passiert. Es ist von Anfang an da eine Verführung. Und ich möchte euch kurz etwas zeigen. Na, zuerst zeige ich euch, dass es wirklich so ist. Geht mal mit mir in 2. Thessalonicher. In diesem Kontext sind jetzt Thessalonicher Briefe natürlich sehr, sehr bekannt, weil Paulus da einiges über die Endzeit gesagt hatte. Wenn ihr in die Thessalonicher geht, 2. Thessalonicher 2. Ab Vers 1 lese ich euch vor. Liebe Geschwister, wir sind am Anfang der Gemeindegründungsphase. Paulus schreibt an Thessalonicher, die übrigens nur 3 Wochen lang besucht hat, schreibt jetzt im 2. Brief schon, weil einiges Unverständnis in Bezug auf die Gemeinde und vor allem auf die Endzeitlehre betrifft. Darum finden wir in beiden Briefen einen Hinweis auf die Endzeit. Wir sind am Anfang der Ausbreitung der Gemeinde. Wir sind vor 70 nach Christus, also vor der Zerstörung des Tempels. Und schaut mal, was Paulus da schon lehrt. Ich lese ab Vers 1, Kapitel 2. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseren Herrn Jesus Christus. Um was geht's? Seine Wiederkunft, richtig? Und unsere Vereinigung mit ihm, das heißt die Entrückung, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttert, auch nicht erschrecken lasst, wegen der, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn schon da wäre, dass euch niemand auf irgendeine Weise verführe. Freunde, die Verführung, die Endzeitverführung und ein falsches Verständnis der Wiederkunft Christi gab es von Anfang an. So begann das Ganze. Ab dem Moment, ab dem Jesus Christus in den Himmel aufgefahren ist, ab dem Moment kamen falsche Propheten, kamen falsche Christusse und gesagt haben, das Ende ist da. Manche haben sogar gesagt, es ist schon passiert, ihr habt es noch nicht mal mitbekommen. Sie haben sich als Apostel ausgegeben, sie haben das geschah durch einen Geist, durch einen falschen Geist, es geschah durch einen falschen Brief, eine falsche Unterweisung. Was ich euch damit sagen will, das, was Jesus verheißen hat, war unmittelbar, sofort da. Erweist sich Jesus als ein wahrer Prophet? Absolut. Er hat es vorhergesagt. Er hat gesagt, ich habe euch alles vorhergesagt. Geht mit mir zurück zum Markus-Evangelium, Kapitel 13. Ich möchte euch auf etwas nochmal hinweisen. Liebe Geschwister, das Problem der Endzeit oder die Wachsamkeit, worauf die Christen ausgerichtet werden sollen, die Wachsamkeit ist gegenüber der Verführung und nicht gegenüber anderen Dingen, die ich gleich anspreche. Schaut mal, was Jesus in Vers 21 bis 23 im Kapitel 13 sagt. Und wenn dann jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus, siehe dort, so glaubt nicht. Ganz interessanterweise, ich glaube, das ist der einzigste Hinweis, wo Jesus hier sagt, nicht glauben. Sonst sagt er immer, glauben, glauben. Jetzt sagt er, nicht glauben. Wir werden in der Bibel aufgefordert, nicht zu glauben. Und zwar was? Schaut mal. Es werden aber falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden Zeichen und Wunder tun und wenn möglich die Auserwählten zu verführen. Ihr aber seht zu, ich habe euch alles vorausgesagt. Jesus beginnt die Lehre und sagt, Freunde, von Anfang an, wisst ihr, wo die Gefahr ist? Verführung. Und er endet, wisst ihr wo? Bevor er von der Wiederkunft Jesus jetzt spricht, bevor er von den Zeichen spricht, die geschehen, seine Wiederkunft. Das heißt, er ist jetzt am Ende seiner Lehre. Wisst ihr, was er dann sagt? Wacht. Passt auf. Passt auf die Verführung auf. Das Problem ist Verführung. Viele Christen haben Angst vor der Endzeit. Zu einem, weil sie erwarten, dass irgendwann mal die 70. Woche losbricht. Sie erwarten eine große Trübsalzeit. Und wisst ihr, vor was sie am meisten Angst haben? Was macht ihnen wirklich Sorge? In erster Linie um ihr irdisches Leben. In erster Linie um ihre irdische Gesundheit. In erster Linie um ihren irdischen Wohlstand. In erster Linie um ihre irdische Sicherheit. In erster Linie um ihre irdische Freiheit. In erster Linie um ihr irdisches Recht. Das ist die Sorge. Dann können wir nicht mehr kaufen und verkaufen. Dann können wir kein Essen uns leisten. Dann werden sie uns ja verfolgen und umbringen. Und Krankheiten und Plagen. Kein Wunder, dass die meisten lieber die Vorentrückungszeit glauben. Um was macht sich die Gemeinde Jesu Sorgen am Ende der Zeit? Von was? Um diese Dinge dieser Welt. Aber was lehrt Jesus von Anfang an? Was ist das? Wo sollte unsere die Hauptsorge sein? Verführung. Das Problem ist und die Sorge ist die Wachsamkeit gegenüber Verführung. Das ist die große Gefahr. Hat Jesus jemals versprochen, dass die Gemeinde nicht leiden wird? Hat er versprochen, dass sie immer gesund sein wird? Hat er versprochen, dass Gott uns bewahren wird vor materiellen Verlust? Dass er uns bewahren wird von körperlichen Leiden, von Krankheiten, von Verfolgung, von Tod? Hat Jesus an irgendeiner Stelle gelehrt, das werde ich euch alles ersparen und bevor es losgeht, ich nehme euch weg und ihr werdet davon nichts erleben. Schon interessant, wie manche Propheten genau das lehren, oder? Was sagen sie? Friede, Friede, das widerfahre uns bloß nicht. Gott wird das uns, wir sind sein Volk. Er wohnt unter uns. Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt. Wir werden das alles nicht erleben. Kein Leid, kein Hunger, keine Verfolgung. Richtig? Wie viele falsche Propheten waren unter Israel, die genau das prophezeit haben, die gesagt haben, Friede, Friede. Und die Wände permanent tünchen und für Geld ihnen an das zusprechen. Das wird uns nie widerfahren. Gott wird uns schon davor bewahren. Wisst ihr, was die Bibel lehrt, was Jesus lehrt? Er lehrt nicht, dass uns das nicht widerfahren. Aus diesem Grund habe ich euch zum Beispiel die Verse 9 bis 13 gelesen. Habt ihr es noch im Ohr, was Jesus gesagt hat, was die Gemeinde erleben wird? Was hat er gesagt? Ihr aber seht auf euch selbst. Euch werden sie vor Gerichte überliefern. Ihr werdet geschlagen werden, steht da. Ins Gefängnis geworfen. Wisst ihr, was da steht? Zum Tod überliefern. Sogar von den Eltern und von den Kindern, die Eltern, steht hier drin. Zum Tode überliefern. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen auf der ganzen Erde. Das steht da. Das hat Jesus verheißen, dass das passieren wird. Das hat er gesagt. Er hat nicht gesagt, das wird euch nicht passieren. Im Gegenteil. Ist es mir passiert, wird es euch auch passieren. Aber wisst ihr, was er gesagt hat, vor was er uns bewahren wird? Wisst ihr, wo die Verheißung ist? Er hat uns nämlich verheißen, der Satan hat euch begehrt zu sieben wie den Weizen. Ich habe aber gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Wovor wird Jesus uns bewahren? Wo ist sein Versprechen? Liebe Freunde, in den Leiden, in den Bedrängnissen, denkt nur an den Petrusbrief, unseren Glauben zu bewahren. Vor der Versuchung, was hat er gesagt? Nochmal Kapitel 13, Markus Evangelium, Vers 22. Und es werden falsche Christus und falsche Propheten aufstehen und werden Zeichen, Wunder tun, um wenn möglich. Das bedeutet was? Wenn ich es zulassen würde, wenn es für sie möglich wäre, wenn die Erlaubnis hätten von mir, dann würden sie euch, die Versuchung wird so intensiv sein, wenn ich euch nicht bewahren würde, würde kein Fleisch gerettet werden. Wird kein Mensch glauben. Die Verheißung ist davor. Warum? Weil das ist das Hauptproblem ist. Versuchung ist das Hauptproblem. Wenn es möglich wäre. Ich sag's, wenn wir an diesen Text kommen, an diese Stelle werde ich euch das belegen. Der Herr sagt, es ist aber nicht möglich. Aber wenn es möglich wäre, würden alle diese Lüge glauben. Gott verspricht, die Bibel verspricht, Jesus verspricht uns von der Bewahrung, von der Versuchung. Ich will euch das kurz in ein, zwei Stellen zeigen. Geht mal mit mir in 2. Petrus. 2. Petrus 2, Vers 9. 2. Petrus 2, Vers 9. Der Herr weiß die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Der Herr weiß die Gerechtfertigten aus der Versuchung zu retten. Er weiß, wer vor Gott gerechtfertigt ist. Er kennt die Seinen. Der Herr kennt die Seinen. Und das vermag er, die Seinen zu bewahren. Aber die anderen nicht. Die sind für das Gericht, für den Tag des Gerichts. Ich möchte euch das kurz zeigen in der Offenbarung Kapitel 3. Geht mit mir jetzt einen Schritt weiter, nicht viele Blätter. Offenbarung Kapitel 3. Wir sind in der Gemeinde Philadelphia, eine kleine Gemeinde, kleine Kraft. Ja, am Seminar sind wir bald hier. Wir sind sogar da, den nächsten Seminar Offenbarung. Auf jeden Fall, wir sind hier in Philadelphia, die kleine Gemeinde, die in sich selbst keine Kraft hat, aber ihre ganze Kraft auf das Vertrauen auf Jesus setzt. Und jetzt schaut mal, was Jesus ihr verheißt, Vers 10. Weil du das Wort vom Haaren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Freunde, was ist das Problem der Gemeinde? Was ist die Zukunft oder was ist das Endzeitszenario? Viele haben so viele Angst vor einer körperlichen Verfolgung. Sie haben so viel Angst von einer körperlichen, vom Tod und was nicht alles passiert und einer Zeit, wo der Chip eingepflanzt wird, man nicht mehr kaufen und kaufen kann und was weiß ich. Das ist ihre Sorge. Aber wisst ihr, was Jesus verheißt? Was wird am Ende sein auf der ganzen Erde? Eine große Versuchung. Das ist das Problem. Das ist, worauf wir wachsam sein sollen, worauf wir ausschauen sollen. Auf die Versuchung, nicht Verfolgung. Versuchung ist das Problem. Und weil Menschen aber so sehr auf diese Erde, so sehr auf ihr Leib, so sehr auf ihre Gesundheit, so sehr auf dieses Leben hier und all diese Dinge, die ich aufgezählt habe, so darauf fixiert sind und dann passieren Dinge und sie und haben Angst und Panik, sind sie nicht wachsam und sind nicht bereit und sind nicht in der Lage, die ganzen Versuchungen zu erkennen und die ganzen Versuchungen zu prüfen, sondern laufen jeder Spekulation hinterher, laufen jedem so einen Wind der Leere hinterher, weil ihre Perspektive eine komplett andere ist. Und darum können sie und sehen sie nicht die Versuchung in all diesen Dingen. Unser Fokus ist, Jesus sagt, passt auf, seid wachsam. Der Auftrag ist, wachsam zu sein. Wacht. Vor was? Vor der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Das ist das Erste, was Jesus sagt. Die Gemeinde soll auf etwas ausgerichtet werden, auf die Versuchung. Wie zeigt sie sich? Schaut mal. Also, die erste Warnung ist die Wachsamkeit. Seht zu, dass euch niemand verführe. Das ist das Erste, was die Gemeinde lernen muss. Das ist das Erste, was die Jünger gelernt haben. Seht zu, dass euch niemand verführe. Und ich sag's nochmal. Aber in dem ganzen Thema der Endzeit was ist das Thema? Das ist Verführung. Der zweite Punkt, der Grund der Wachsamkeit. Lest mir mit mir wieder Markus 13. Der zweite Punkt. Der Grund der Wachsamkeit. Viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin's. Viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin's. Jesus sagt, lasst euch nicht verführen, seid wachsam. Warum? Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin es. Was bedeutet zuerst mal viele? Ich spitze zu. Wie viele werden kommen? Wer sind die hier kommen? Unter seinem Namen. Was bedeutet das? Sie kommen nicht in seinem Namen. In seinem Namen bedeutet, sie sagen, ich bin von Jesus gesandt, richtig? Das wäre in seinem Namen. Aber unter seinem Namen, was bedeutet das? Sie werden sagen, sie sind der Christus. Matthäus 24, um das zu belegen. Matthäus 24, der Parallelbericht. Das ist immer wieder gut, das einfach zu schauen, weil dann lernen wir, die einzelnen Aussagen richtig zu deuten. Matthäus 24, schaut, was Jesus sagt. Vers 5. Matthäus 24, Vers 5. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Matthäus, ein bisschen präziser, richtig? Aber ich denke, es ist der Gedanke, es erfordert uns jetzt nicht große exegesische Herausforderung, zu sagen, ich bin es. Das heißt, Menschen werden kommen und was behaupten? Sie sind der Christus. Wie können wir sie nennen? Wie würde Johannes sie nennen? Antichrist. Das heißt, ich bin an der Stelle von Christus. Anti kann zweifacher Richtung gedeutet werden oder übersetzt werden. Anti, gegen Christus. Und die andere Übersetzung ist anstelle von Christus. Und beides trifft zu, beides ist möglich. Und beides sind theologische Aspekte eines Antichristen. Und zwar einer, der sich als Christus ausgibt und sagt, ich bin der Christus. Und das ist ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist, indem er sich als Christus ausgibt, verführt er die anderen, gegen Christus zu sein. Er bringt Menschen von Christus weg. Das ist ein Antichrist. Was lernen uns die Endzeitpropheten? Oder was glaubt ihr? Gibt es den einen, am Ende der Tage, einen bösen Antichristen, die Inkarnation Satans? Hat Jesus das gelehrt? Was hat Jesus über den Antichrist gesagt? Zu Beginn seiner Lehre und am Ende seiner Endzeitlehre sagt er was? Es werden wie viele sein? Einen oder viele? Jesus sagt viele. Wie kommen wir auf die Idee zu sagen, es gibt nur einen? Hat Jesus gesagt, und dann, nachdem viele, kommt dann der eine. Hat Jesus irgendwas gelehrt, dass es den einen Antichristen gibt? Das ist, was ich sage, lass uns es prüfen, lass uns das von der Schrift prüfen. Er sagt, viele werden unter meinem Namen kommen. So beginnt er. Das heißt, die Zeit, Freunde, die Zeit zwischen der Himmelfahrt und seiner Wiederkunft, gibt es ein Kennzeichen, das sich durchzieht durch die ganze Endzeitlehre. Und welche ist das? Verführung durch wen? Durch möchtegern Christen. Durch möchtegern anstelle von Christus. Durch Antichristen. Die Zeit der Endzeit ist gekennzeichnet durch Verführung durch Antichristen. Und nicht nur durch einen, nicht nur am Ende. Ich sag euch, es gibt sogenannten Endzeitpropheten, die sagen, dieser Antichrist kommt erst und die Gemeinde wird ihn gar nicht erleben. Die wird ja vorher entrückt werden. Wisst ihr, was das erzeugt? Die Verführung ist noch nicht da. Das ist nicht Wachsamkeit. Das ist nicht Wahrnehmen von der Verführung. Das ist keine Mündigkeit in der Lage zu prüfen, wo ist die Verführung? Jesus sagt, von Anfang an bis zum Ende wird es Antichristen geben. Es gibt nicht nur einen. Es gibt viele. Johannes, einer seiner Jünger, lehrte genau das. Darf ich euch ein, zwei Stellen dann an dieser nur noch kurz anführen? 1. Johannesbrief. Ich werde das jetzt nicht zu arg ausführen, denn wir haben im Petrusbrief uns intensiv mit dem Antichristen auseinandergesetzt. Und wer es nicht gehört hat, der kann es nachhören auf unserer Homepage oder auf der YouTube-Seite. Könnt ihr gerne in 1. Petrus Kapitel 4, Vers 7 in dem Exkurs das Ende aller Dinge, da haben wir über den Antichristen nachgedacht, könnt ihr das gerne nachhören. Ich möchte euch aber nur auf zwei, drei Verse aufmerksam machen und damit es belassen. 1. Johannesbrief, schaut mal, was Johannes sagt, Kapitel 2, Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde. Bei Johannes ist schon die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, und jetzt frage ich euch, woher haben Sie es gehört? Woher wissen Sie, dass der Antichrist kommt? Endzeitlehre Jesu. Jesus hat das gelehrt. Wie ihr gehört habt, von wem? Ja, vom Herrn. Sie haben das verkündigt, was der Herr Ihnen gegeben hat, die verkündigt. Jetzt schaut mal, wie der Antichrist kommt. Und jetzt, wenn ich nur bis dahin lesen würde, sage ich, guck mal, Johannes schreibt doch, dass der eine kommt, richtig? Aber jetzt schaut mal, was er jetzt schreibt. So sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Ihr habt doch gehört, dass der Antichrist kommt. Für uns ist, ja, das ist ja nur einer. Und Johannes sagt, nein, nein, schaut mal, so wie ihr es gehört habt, so ist es auch eingetreten. Viele Antichristen sind aufgetreten. Daher erkennen wir, dass die letzte Stunde ist. Johannes war in der Lage, die Zeichen der Zeit zu deuten. Er sagt, wir leben in der letzten Zeit, in der Endzeit. Warum? Es sind viele Antichristen gekommen, wie Jesus es vorausgesagt hat. Müssen wir auf eine Zeit warten, bis er kommt? Nein, von Anfang an waren diese Antichristen da. Geht mal mit mir im gleichen Kapitel, Vers 22. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Darf ich euch sagen, wisst ihr, wer der Antichrist ist? Jeder, der den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, ist der Antichrist. Oh. Wisst ihr, wie viele es gibt? Was hat Jesus gesagt? Wie viele werden kommen? Viele. Wie viele leugnen Jesus Christus als den Sohn Gottes? Wie viele? Wie viele haben damals ihn geleugnet? Und wie viele leugnen heute? Viele. Wie viele sagen, er ist nur ein Prophet? Wie viele sagen, ja, er ist ein Engel? Wie viele sagen, er ist ein guter Mensch, ein Revolutionär? Wie viele? Wisst ihr, was all diese sind? Das traut man sich heute gar nicht zu sagen, gell? Aber die Bibel sagt, das sind Antichristen. Denn sie tun das alles im Geist des Antichristen. Geht mal, lest mal mit mir Kapitel 4. Kapitel 4, Vers 1. Geliebte, Glaubt nicht jedem Geist, schon wieder, Johannes ist der Zweite, der sagt, wir müssen nicht alles glauben. Glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, das heißt, seid wachsam. Lasst euch nicht verführen, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten, wiederum viele, sind in die Welt hinausgegangen. Hierin erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Das heißt, jeder, der bekennt, Jesus ist Gott, er ist von Gott gekommen. Der ist schon von Gott. Das ist der Geist Gottes. Das macht er. Und jetzt schaut mal. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt ist er schon in der Welt. Warum? Johannes sagt nicht, ihr habt ja gehört, er kommt. Das bedeutet nicht, er kommt noch. Sie haben gehört, er kommt. Und Johannes sagt, richtig, Jesus hat verheißen, er wird kommen. Und er ist jetzt schon da. Was Johannes sagt, macht die Augen auf. Pass auf. Und zwar nicht nur auf einen. Und die letzte Stelle, 2. Johannes. Johannes hat viel zu sagen. Übrigens, wenn man das nicht verstanden hat, braucht man die Offenbarung gar nicht lesen. Dann braucht man da gar nicht, dann fängt man Dinge hineinzulegen. Johannes Kapitel, 2. Johannes Kapitel gibt es nicht, Vers 7. Denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Wer ist der Antichrist? Irgendein Politiker, irgendein Staatsmann, wahrscheinlich in den USA. Gerade ist ein Kandidat, der für viele vielleicht in Frage kommen würde. Nein, was für Spekulationen gibt es dann über den Antichristen, der dann aufsteht und ein Politiker ist und ein Präsident, der dann ermordet wird und dann wieder zum Leben erscheint. Alle werden ihn anbeten, der mit Jerusalem einen Friedenspakt schließt, der den Tempel wieder aufbauen lässt, der dann wieder dann entweiht. Was für Prophetien gibt es da heute alles darüber? Was glauben die Menschen alles? Hat Jesus davon irgendwas in seiner Endzeitlehre gelehrt? Er sagt Folgendes, es werden viele sein, und zwar von Anfang an, nicht am Ende. Deswegen, er beginnt mit der Verführung von Antichristen und endet mit der Verführung von Antichristen. Das heißt, die Christenzeit ist die Zeit der Verführung. Und was ist die Verführung? Die werden sagen, ich bin's. Ich bin an der Stelle von Christus. Ich will euch nur in ein, zwei Sätzen einen kurzen Abzug der Kirchengeschichte geben. Nein, das würde die Zeit sprengen, nur einen Rahmen. Ich habe zu Hause wirklich Literatur. Ich könnte euch dann Stück für Stück lesen, die Jahreszahl vorlesen, die Namen euch geben, wie viele Antichristen seit Jesu in der Himmelfahrt zum Vater gegangen ist, auf diese Welt aufgestanden sind und gesagt haben, ich bin der Christus. Wisst ihr, dass sogar bevor Jesus kam, solche es gab? Gamaliel, Apostelgeschichte, Kapitel 5, hat gesagt, Freunde, da war doch ein Name Judas, und der aufgestanden ist und gesagt hat, er ist der Christus. Und sind viele nachgefolgt. Und da wurde doch umgebracht und die zerstreuten sich. Es gab schon vor Jesus welche, die kamen und sagten, sie sind der Messias. Und das gab danach auch. Ist euch bewusst, dass die Zerstörung Jerusalems darauf zurückzuführen ist, dass ein sich als Messias ausrief und gesagt hat, ich befreie euch vor den Römern, wir müssen ihnen keine Steuern mehr zahlen, und den Aufstand aufwiegelte. Und das führte zu der Zerstörung Jerusalems. Was war der Hauptgrund? Einer hat sich als Christus ausrufen lassen und dazu die große Volksmenge anführen lassen, zu sagen, jetzt, das Reich werden wir auf der Erde aufrichten. Und zwar jetzt. Ich bin gekommen, das Reich auf der Erde aufzurichten. Das führte zu der Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Ein sogenannter Ich bin der Christus kam. Und das hat nicht aufgehört. Bis in die unsere heutige Zeit. Und zwar unter den Juden gab es immer wieder Rabbiner, die als die Messias ausgerufen sind. Bis heute sogar als Messias verehrt werden. Es gab unter den Nicht-Juden, unter den Christen, wie viele, die sich als Messias aussprachen. Es gab unter Nicht-Christen, das heißt irgendwelche religiösen Sekten, die gesagt haben, ich bin der Christus, ich bin der Christus. Wie viele Menschen sind ihnen hinterhergelaufen? Die waren sogar bereit, sich für diesen Messias umbringen zu lassen. Die haben sich verbrannt für die. Ich will euch nicht bevormunden, aber wenn ich euch das sage, fühlt euch nicht persönlich angegriffen. Wir haben keine Ahnung von der Geschichte, wie viele sogenannte Messias schon aufgestanden sind. Aber es sind viele. Viele, viele, die diesen Anspruch bis heute sogar haben. Es gibt heute noch solche anstelle von Christus, die sich verehren lassen, die Hände küssen lassen. Gibt's. Aber wir glauben, das ist alles Zukunft. Und das ist nur einer. Wir warten immer noch auf den einen und sehen nicht, wie permanent einer nach dem anderen kommt und kommt und kommt und das für sich beansprucht. Und wir, ist doch Christen. Die sagen doch auch, Jesus ist gestorben. Ist doch ein Prophet. Wir haben doch den gleichen Glauben. Wie viele von ihnen kommen und verkündigen ein anderes Evangelium? Ein anderes Evangelium, zwar ein Evangelium, ja, Rettung, ja, ewiges Leben, ja, aber du musst noch etwas dazu tun. Oder das darfst du nicht tun. Wie viele verkündigen ein anderes Evangelium, das die Apostel nicht verkündigt haben? Wie viele verkündigen einen anderen Glauben? Wie viele verkündigen einen anderen Weg? Wie viele verkündigen eine andere Erlösung? Wie viele verkündigen eine andere Gerechtigkeit? Wie viele? Wisst ihr, was die Schrift sagt? Das sind Antichristen, die Jesus Christus verleugnen, das sein Erlösungswerk verleugnen, das Evangelium verleugnen, die Genügsamkeit der Gnade verleugnen, die Genügsamkeit der Liebe verleugnen, die immer lernen, wir müssen etwas tun. Wie viele Religionen in dieser Welt? Ich habe mir zu Hause einfach Religionen der Welt eingetippt in meinem Computer und mal die ganzen Statistiken angeschaut, die Weltreligionen. Wie viele Milliarden von Menschen laufen wie vielen Antichristen hinterher und glauben nicht an das Evangelium? Milliarden von Menschen. Bis heute. Und wir warten auf die Versuchung und die Verführung am letzten Tag. Wir sind mittendrin. Als Jesus sagte, ich werde dich bewahren von der Versuchung, die auf dem ganzen Erdkreis sein wird. Wir sind mittendrin. Die Bibel sagt viel darüber und warnt viel. Die Zeit reicht jetzt nicht, um all die Stellen durchzugehen im Neuen Testament. Allein nur im Neuen Testament, dazu kommt noch das Alte Testament, wo die Bibel vor den falschen Propheten, von falschen Christusen warnt. Das Neue Testament, die Lehre des Apostel, ist permanent das. Ihr werdet wahrscheinlich in fast jedem Brief eine Warnung vor Verführern und Irrlehrern finden. Selbst als, nicht mal ein Beispiel, Judas wollte das Evangelium der Gemeinde entfalten, sagt, Freunde, ich würde so gerne euch über das Evangelium reden, aber ich sehe ein Problem, Verführung. Also muss ich darüber reden. Paulus, Petrus, alle reden dafür, Johannes, alle reden darüber. Sie schreiben alle von diesen Dingen. Und Paulus schreibt darum und sagt, wir brauchen eine Mündigkeit, Epheser Kapitel 4, Vers 14, dass Jesus seine Gemeinde festigen will, dass sie nicht von jedem Wind der Lehre hin und her und das klingt aber interessant, das klingt aber gut, dass sie mündig sind und wissen, was Jesus darüber gesagt hat. Was ist Wachen? Was ist das Evangelium? Wo werden wir verführt? An was müssen wir festhalten? An was müssen wir denn festhalten? Und das Zeugnis der Schrift, ich fasse zusammen, ihr könnt gerne von mir alle Bibelstellen haben. Das Zeugnis der Schrift ist immer wieder viele, 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 viele. Letzter Punkt und dann ist kurz Hinweis von vorher, ein kurzer Punkt. Also wir haben die Warnung zur Wachsamkeit. Seht zu, dass euch niemand verführe. Der Grund der Wachsamkeit. Viele werden in meinem Namen kommen. Und die Folgen der Unwachsamkeit sind echt tragisch. Lest mal mit mir. Sie werden viele verführen. Es werden nicht nur viele kommen. Die Folgen sind gravierend. Es werden viele verführt werden. Nicht einige. Viele. Was hat Jesus in Lukas 18, Vers 8 gesagt, als er gesagt, wird der Sohn des Menschen den Glauben finden auf der Erde, wenn er kommt? Wisst ihr, was der Zustand der Welt sein wird, wenn Jesus kommt? Viele werden verführt sein. Sie werden alles Mögliche glauben. Und selbst unter dem Denkmal des Christentums, sie werden alles Mögliche glauben und jedem Winterlehre hinterhergehen und jeder Bewegung und jeder Spekulation und jeder Verschwörungstheorie. Die werden allem hinterherlaufen. Jesus sagt, werde ich Glauben finden, wenn ich komme? Von welchem Glauben reden wir? Dass Jesus genügt. Dass unsere Zukunft, unser Bürgerrecht, unsere Hoffnung nicht auf dieser Erde ist. Dass unser Bürger im Himmel, dass wir zu einem himmlischen Tempel gehören, zu einer himmlischen Schar, zu einem himmlischen Zion. Dass wir eine himmlische Zukunft haben. Allein aus Gnade, nicht aus Werken, ohne Opfer, ohne all diese Dinge. Die Genügsamkeit Jesu ist das Prüfkriterium aller Endzeittheorien. Egal welche, genügt Jesus ja oder nein, genügt das Evangelium ja oder nein. Es werden viele kommen, sie werden etwas lehren und viele verführen, die werden sagen, das genügt nicht. Es wird einer kommen und die alle verführen. Jesus lehrt das nicht. Zum Schluss will ich euch auf 2-3 Dinge hinweisen, die sehr, sehr wichtig sind. Woran kann man sie erkennen? Nicht den einen. Wir brauchen nicht den einen, ist auch schon. Die vielen. Die Aufgabe ist weit schwieriger. Woran kann man sie erkennen? Und ich fasse so zusammen mit 2. Petrus 2, Vers 1. Sie leugnen Jesus Christus. Wenn jemand Jesus Christus leugnet, die Genügsamkeit des Evangeliums leugnet, der ist gegen Christus und somit ist er ein Antichrist. Die Genügsamkeit Jesu. Ich möchte euch an dieser Stelle zwei Stellen vorlesen. Die erste erkläre ich euch und dann lese ich. Jesus sagt, die Bibel sagt, woran, also Gott lässt ausrichten durch Mose, woran können wir erkennen, dass ein Prophet dein Prophet ist? Und wie ich am Anfang gesagt habe, der Prophet, der es sagt und das trifft ein, so. Allein aus dieser Perspektive muss man die Endzeitlehre lesen und dann prüfen, trifft es ein oder nicht. Und je mehr wir das sehen, umso mehr wird unser Glaube in Jesus gestärkt, dass das genauso eintrifft. Das heißt, wir bekommen eine innere Gewissheit. Aber was ist mit den Propheten, die wirklich Dinge sagen und das trifft ein? Es gibt solche, gell? Und das ist ja, wie oft habe ich von solchen Menschen gehört, die kamen zu mir und sagten, Willi, aber die sagen es und das passiert. Die können genau sogar sagen, welche Farbe dein Kind haben wird. Augenfarbe. Bis in solche Kleinigkeiten, die verheißen. Das kann doch nicht von Menschenhand sein. Wenn jemand etwas verheißt und das trifft nicht ein, dann ist klar, das kann nicht von Gott sein. Nur nebenbei, darf ich euch an dieser Stelle nur euch daran erinnern, wie viele sogenannten Endzeitpropheten, lest mal die ganzen Bücher, die in den 80er Jahren geschrieben sind, die diese Endzeittheorien proklamieren. Wie viele von denen, lest mal durch, was die alles prophezeit haben, was passieren hätte sollen. Prüft das anhand der Geschichte. Das wäre sehr interessant, mal eine Tabelle zu erstellen von den Prophezeiungen, was alles passieren soll und was eben die Geschichte überführt hat. Und wisst ihr, wie viele Menschen trotzdem glauben und sagen, ja, geirrt. Was ist aber, wenn sie sagen, es trifft ein? Geht mit mir nur in diesem Text, 5. Mose, Kapitel 13. 5. Mose 13. Ich lese euch vor, ab Vers 2. Wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht oder einer, der Träume hat und er gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder und das Zeichen oder das Wunder tritt ein, von dem er zu dir geredet hat, indem er sagt, lass uns anderen Göttern, die du nicht gekannt hast, nachlaufen und ihnen dienen, dann sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten hören oder auf den, der die Träume hat. Denn der Herr, euer Gott, stellt euch auf die Probe, um zu erkennen, ob ihr den Herrn, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen, mit eurer ganzen Seele liebt. Gott sagt, wenn einer kommt und Dinge verheißt und die treffen sogar ein, aber in seiner Lehre er euch von mir wegbringt, dann sagt er Folgendes. Wisst ihr, warum bei diese Dinge eintreffen? Weil er diese Dinge tun kann? Weil er prophezeien kann? Weil er die Kraft hat, Wunder zu tun? Weil Gott es macht. Und wisst ihr, warum Gott es macht? Er will prüfen, ob wir diesen Dingen hinterherlaufen oder ob wir der Lehre oder an Gott bleiben und Gott lieben. Wenn solche sogenannten Propheten, Antichristen kommen, große Zeichen und Wunder tun, wie Jesus verheißen hat. Er hat ja gesagt, es werden falsche Christen und falsche Propheten aufstehen und Zeichen und Wunder tun. Und Gott sagt, sie werden Zeichen und Wunder tun. Jesus sagt, sie werden Zeichen und Wunder tun. Warum? Gott will prüfen, ob ihr den Zeichen hinterherläuft oder dem Evangelium. Wenn ihr sagt, ja, will Evangelium schön und gut, aber davon werde ich nicht gesund. Das Evangelium schön und gut, aber das bringt mir nicht das Brot. Das Evangelium schön und gut, aber das bringt mir nicht Frieden in die Familie. Aber das macht mich nicht heil, das gibt mir nicht Geld. Was habe ich davon? Bei denen, guck mal, er betet über mich und mein Rücken ist wieder gerade. Er betet über mich, mir wachsen wieder Zähne. Alles schon erlebt. Mein Bein ist wieder in die gleiche Länge. Krebs ist weg. Aber dieser Prophet verkündigt nicht das Evangelium. Die Menschen laufen hinterher. Warum? Weil es funktioniert. Verführung. Warum? Weil sie so sehr auf diese Welt und ihre Gesundheit, all diese Dinge, von denen ich sprach, das lieben sie. Verführung. So sehr auf diese Welt. Aber das Erschreckende ist, Gott sagt, ich mache es, um zu prüfen. Und zum Schluss geht mit mir in Thessalonicher und damit schließe ich. 2. Thessalonicher. Kapitel 2. Ich lese ab Vers 7, auch wenn ich weiß, dass ich Fragen damit aufwerfe, auch das haben wir in dem Petrusbrief behandelt, aber ich lese Kapitel 2, Vers 7. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur offenbart ist es nicht, bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose offenbar werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ihn, also diesen bösen Menschen der Gesetzlosigkeit, und wir haben hoffentlich verstanden, dass es nicht nur einer ist, dass es viele sind, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans geschieht, mit jeder Machtat und Zeichen und Wunder der Lüge. Verführung. Verführung. Und dann schaut mal. Und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. Was ist die Verführung? Der Chip? Irgendwas, eine Zahl 666? Was ist die Verführung? Sie haben was verworfen? Die Liebe zu der Rettung. Sie haben das Evangelium, sie haben die gute Nachricht, dass Jesus genügt, das haben sie verworfen und sind allen diesen Machttaten und Zeichen hinterhergelaufen. Und jetzt schaut mal, was passiert. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrtums, dass sie der Lüge glauben, damit sie gerichtet werden, die Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Weil sie das Evangelium verworfen haben und all diesen möchtigen Antichristen hinterhergelaufen sind, weil sie lieber an all das geglaubt haben und weil sie das Evangelium verworfen haben, wird Gott sie richten, sagt Paulus, indem er ihnen einen Geist des Irrwahns gibt. Das heißt, er erlaubt es, dass sie dieser Lüge glauben. Wisst ihr, was die große Verführung ist, die über den ganzen Erdkreis ist? Gott gibt die Menschen dahin, dass sie allem glauben, woran sie hinterhergelaufen sind. All diesen vielen Verführern und falschen Propheten, die in die Welt hinausgegangen sind. Aber Milliarden von Menschen verwerfen das Evangelium. Und wisst ihr, was die letzte Zeit ausmacht? Gott erlaubt es. Schaut euch um. Müssen wir warten? Wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin. Wird Jesus den Glauben finden, wenn er kommt? Darum ist die Warnung, die er an seine Jünger hält und ausspricht, seid wachsam. Was das noch bedeutet, in welcher Art und Weise, was zu dieser Wachsamkeit gehört, wir werden es noch uns anschauen. Ich möchte beten.